Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chinese Command. Heute zwei sehr, sehr müde Typen für euch im Mikro. Ove und ich, wir haben den Kinderblues, könnte man sagen. Aber auch das versuchen wir heute ein bisschen zu optimieren mit der aktuellen Folge. Und zwar, wir sprechen über Optimierung. Und zwar nicht Optimierung von Erziehungsratgebern oder von, wie halte ich mich trotzdem irgendwie wach, sondern wir reden über Optimierung von Magic Card bzw. im Commander-Format. Und wie genau und über was wir genau da reden wollen, das erzählt euch jetzt der gute Ove. Hi.
Genau. Ist schön, mal wieder mit dabei zu sein. Es hat doch wieder eine kleine Pause gehabt, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ist jetzt auch das zweite Mal, dass wir diese Folge aufnehmen. Deshalb kann das nur vernünftig werden. Genau, es geht um die Optimierung in Commander, was im Gegensatz zu vielen anderen Magic-Formaten doch schwierig ist zu optimieren, weil man halt für ein gewisses Power-Level optimiert. Also man hat ja, wir kennen ja alle die tolle Skala, wo man sich einordnet von 1 bis 10 oder von bis 30, je nachdem, wo man sich bewegt. Und wie optimiert man zum Beispiel für ein Casual-Deck? Das war eine Frage, die ich mir viel gestellt habe und wo ich auch immer noch nicht zu einer guten Antwort gekommen bin. Aber vielleicht haben wir heute ein, zwei Ansätze, die wir heute mit euch teilen wollen. Und vielleicht ergibt sich auch was aus dem Gespräch, was wir hier heute führen wollen. Und zwar, es ist schon das erste große Ding. Du hast ja wesentlich mehr Erfahrung als ich in kompetitiven Formaten. Was ist da für dich anders bei Commander, als wenn du jetzt zum Beispiel Modern optimierst?
Grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, so in welchem Powerlevel. Ja, und diese Frage, die wir uns ja im Commander immer wieder stellen müssen und die, wo wir auch uns diese soziale Komponente, die wir auch immer mit ins Boot holen müssen, auch schon teilweise ins Deckbau. Also was erwarte ich eigentlich von den Gegnerinnen oder von meinem Spiel an sich? Das fällt halt irgendwie im Modern relativ flach oder auch in generellen kompetitiven Formaten, weil wir uns dann nur eine einzige Frage stellen: Wie können wir möglichst schnell und effektiv gewinnen? Und welche Steine werden uns dabei in den Weg gelegt? Und dann grenzt es schon so massiv ein, weil natürlich bestimmte Karten in dem Format auch das Power-Level definieren und schon sagen, okay, du musst von Karte XY mindestens 4 Stück spielen in dem Deck, ansonsten läuft das nicht. Und dann hast du halt nochmal die nächsten 4 und so weiter und so fort. Am Ende hast du halt 60 Karten, die einfach die besten in diesem ganzen Format sind. Und dann schaust du halt, dass du irgendwie da über die Runden kommst. Also das ist eigentlich das, wo du im Modern, Pioneer, Standard, was auch immer, versuchst zu optimieren. Da geht es nicht um Spielfreude oder so, dann geht es wirklich darum, wie kann ich am schnellsten und am besten und am effektivsten meine Route fahren, um am Ende als Sieger, als Siegerin vom Platz zu gehen.
Ja, und das ist ja nun mal das, was uns zwar auch interessiert im Commander, aber wenn wir das Spiel auch auf 11 drehen, also das Power-Level, dann sind wir halt in CEDH. Und da gibt es halt die Decks, die auch Staples spielen müssen, in gewisser Art und Weise, damit man halt auch möglichst kompetitiv ist. Aber darum geht es mir ja bei meinen Decks, die ich baue, nicht und dir ja letzten Endes auch nicht.
Genau.
Und dementsprechend stellt sich die Frage, was optimiert man eigentlich, wenn man versucht, für Casual Commander zu optimieren? Große Frage.
Große Frage. Nehme ich jetzt mir einfach mal an, was würde man da optimieren? Also ich versuche ja immer so ein bisschen nach, gar nicht unbedingt auf Power zu optimieren, sondern in Anführungsstrichen auf Spielspaß. Das ist natürlich Spielspaß schon mega subjektiv. Ja, also Spaß ist für alle Personen was anderes. Es gibt halt einfach die Leute, die haben Spaß daran, krasse Dinge zu spielen, die haben Spaß daran, die großen Banger in Anführungsstrichen rauszuhauen und am besten in Turn 3 irgendeine geile Combo zu abusen. Und das haben jetzt nicht alle so. Aber wenn ich jetzt sage, okay, worauf optimiere ich? Dann optimiere ich halt wirklich immer auf ein bestimmtes Thema und versuche eher so mein Deck so zu optimieren, dass am Ende nicht nur gute Karten, funktionierende Karten und Synergien in den Decks sind, sondern am Ende vielleicht sogar eine gute Geschichte dabei rumkommt. So, das vielleicht zuerst so mal allgemein, bevor wir dann ins Detail gehen. Und wie ist es bei dir?
Die Geschichte steht bei mir nicht so sehr im Vordergrund, aber ich versuche mich immer auf ein Thema zu spezialisieren. Also, dass ich halt gucke, dass meine Decks halt sehr thematisch in sich ineinander greifen. Also, wenn ich ein Voltron-Deck baue, dann ist es halt mit Equipment oder Auren oder Pump-Spells oder was in diese Richtung, dass ich dann halt gucke, dass ich da einen tiefen, also niedrigen Budget, ich spiele sehr, die meisten meiner Decks sind ziemlich günstig. Dass ich versuche, möglichst günstig ein gut funktionierendes Deck zu bauen. Manchmal ist da auch diese Geschichte spielt da ab und zu mal eine Rolle mit, aber nicht so sehr. Es geht mehr um eine Idee oder ein Thema, das ich mir selbst ausgedacht habe. Zum Beispiel habe ich mal ein Braids-Deck gebaut, die neue Braids. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die heißt, die Sachen opfert und dann müssen alle anderen auch was opfern. Und dann zieht man Karten. Dass ich nur mit Enchantments und Enchantment-Kreaturen gebaut habe, weil ich mir dachte, ich möchte mal ein Enchantress-Deck haben, was nicht weiß oder schwarz drin hat, weiß oder grün drin hat. Also was halt die untypischste Farbe für Enchantments letzten Endes ist. Und das ist so mehr mein Ansatz. Aber das ist halt schwierig, da wirklich allgemeingültige Metriken mitzugeben, die alle anwenden können für diese Optimierung. Also nur weil ich Spaß daran habe, möglichst obskure Decks zu spielen, heißt das ja nicht, dass gerade Menschen, die neu in dem Format sind, Spaß daran haben, ein Deck zu spielen, was halt schwierig zu spielen ist, nicht optimal ineinander greift, sondern dass man halt auch so ein bisschen vom Gefühl her drehen und wenden muss, bevor man da wirklich ein funktionierendes Deck hat. Deshalb finde ich das insgesamt so spannend hier. Also natürlich würden Decks besser werden, wenn man Staples reinpackt. So, Sol Ring, Mana Crypt, Tutoren. Aber das ist halt auch nicht das, woran ich Freude am Spiel habe.
Genau, also die Frage war ja gerade, wie kann man innerhalb dieses Power Levels versuchen oder generell versuchen, bei Commander so ein bisschen was optimieren, ohne vielleicht gleich die Staples zu nutzen. Und ich finde das alleine schon, das ist eine große Herausforderung. Zum Beispiel verzichte ich grundsätzlich immer auf Tutoren und versuche auch auf großmögliche Staples, so wie Zeit Rift und Co. auch zu verzichten. Beziehungsweise ich habe eigentlich immer, wenn ich mir meine Decks angucke, habe ich so vielleicht ein Deck, wo ein Cyclonic Rift drin ist. So, und das ist dann auch wirklich nur da drinne, zum Beispiel in meinem Marquesa Vampire Deck. Da benutze ich die Karte genau in dem Kontext, einmal das Feld leer räumen, damit ich dann darüber rennen kann. Ich würde es also nicht benutzen im Kontext von,
Okay.
ich resette jetzt das Game, damit ich noch irgendwie überleben kann. So, also da habe ich mir eigentlich diesen Rahmen gesteckt. Und wenn ich sage, ich spiele keine Tutoren, versuche ich natürlich das aber aufzubessern, indem ich dann mehr Cardboard spiele oder selbe Version von Karten, die
Okay.
ich mir vielleicht
Ja,
in den
das ergibt
meisten
schon
Fällen
Sinn.
raussuchen würde.
Diese ganze Optimierung ist halt auch letzten Endes eine Frage des Power Creeps. Und wie versuchst du damit umzugehen? Hast du häufiger das Gefühl mit deinen Decks, wo du halt bewusst auf niedrigen Power Leveln baust, dass du mit dem Tisch nicht mithalten kannst? Also selbst wenn du halt ein vernünftiges Gespräch vorher geführt hast, da kommen wir nachher auch nochmal durch, zu was auch eine große Waffe ist in diesem Kampf der Optimierung. Hast du da das Gefühl, selbst wenn du ein gutes Gespräch geführt hast und ihr euch da alle relativ einig wart, dass deine Decks vernünftig mithalten können? Oder hast du auch den Drang dazu sagen, okay, diese Runde war nicht so gut, mein Deck hat eigentlich nichts gemacht, jetzt muss ich in der Schraube nochmal ein bisschen drehen, damit ich beim nächsten Mal eine bessere Chance habe?
Genau, also da, es gibt natürlich ein Deck, wo ich das eine Zeit lang gemacht habe und wo ich dann am Ende wieder komplett zurückgefahren habe. Das ist bei Sauron das lidlose Auge. So der 5-Mana-Sauron, der, wenn ein Spiel kommt, eine gegnerische Kreatur übernehmen kann und für 3 Mana kann ich auch noch alle meine Kreaturen plus 2 plus 0 geben und alle meine GegnerInnen verlieren 2 Lebenspunkte. Ne, das ist dieser Sauron und da hatte ich am Anfang. Habe ich gedacht, okay, ich will irgendwie so möglichst viele Goblins spielen und Orks und bla bla bla. Also ganz viel einfach so alles, was es irgendwo gibt in dieser ganzen Welt, um dieses Thema aufzugreifen. Und dann irgendwann habe ich ja festgestellt, das funktioniert gar nicht. Und habe dann nur noch Warrior gespielt, weil die eine gute Synergie haben hinsichtlich, also es gibt halt viele Warrior, die einfach an sich schon stark sind. Du hast viel Cardboard-Effekte drin, du hast viele Angriffseffekte drin. Und dann habe ich halt einfach wirklich
Okay.
angefangen, Staples noch reinzumachen, die das Ganze noch pushen. Weil ich gemerkt habe, dass es halt so nicht funktioniert und habe dann aber gemerkt, dass es gar nicht mehr dann die meine Deckidee war. Und bin jetzt so auf so einen Hybriden umgestiegen, was auch dadurch wieder ein bisschen schwächer ist, wo ich quasi Goblin Warrior in erster Linie spiele, dazu noch ein paar Goblins und ein paar Warrior. Also ich habe quasi thematisch mehr dahingehend optimiert, dass es wieder passt und trotzdem geschafft, irgendwie eine Synergie drum zu machen. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass ich jemals irgendwie mir denke, okay, ich würde jetzt, also, dass das Deck irgendwie besonders gut sein muss oder wenn ich irgendwie verliere. Ich habe auch Decks irgendwie, da würde ich mal sagen, da liegt die Winrate bei unter 10%, aber die machen mir halt so viel Spaß und die machen halt auch den Leuten am Tisch halt so viel Spaß. Warum soll ich das dann auseinandernehmen?
Den
So.
Aspekt habe ich tatsächlich nicht. Ich denke wenig an meine anderen Decks, außer, also wenn ich ein neues Deck baue, außer im Sinne von, ist dieses Deck eigentlich genau das andere Deck, was ich gerade eben gebaut habe, nur in einer anderen Farbe? Das hatte ich, habe ich meine ganze Zeit lang, wo ich einfach viele Decks gebaut habe, wesentlich mehr als jetzt, dass ich zum Beispiel ein Teshar Ancestors Apostle Deck hatte, also Mono-Weiß. Der Teshar sagt immer, wenn du ein Artefakt-Spell castest, dann kannst du eine Kreatur mit Mana-Value 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurückholen. Das ist eine 4-Mana 2-2 fliegend. Und da geht es halt darum, Artefakte zu loopen und Artefakt-Kreaturen zu loopen. Man opfert was, man spielt was, kriegt wieder etwas zurück ins Spiel und da, dass man da so ein Combo-Deck baut. Und letzten Endes habe ich dasselbe Deck halt in Mono-Grün gebaut mit Jedora the Grave Gardener, die, sobald eine Kreatur bei dir stirbt, sie zurück ins Spiel holt, aber umgedreht als Wald. Und es gibt halt Morph-Kreaturen, die du dann wieder aufdecken kannst. Und im Prinzip war das, also die klingen erstmal überhaupt nicht gleich, die Commander, außer dass sie beide mit dem Friedhof interagieren. Aber das Deck hat sich super, super gleich angefühlt, als man es gespielt hat, weil es halt darum geht, halt so eine Loop letzten Endes zu basteln. Und das habe ich häufiger, dass ich, wenn ich mich auf eine Idee eingeschossen habe, dass ich halt dann einen neuen Commander sehe und sage, boah, geil, der klingt super interessant. Ah, okay, der klingt deshalb interessant, weil das dieselbe Idee ist, nur in einer anderen Farbkombination und letzten Endes das Deck nochmal gebaut wird. Und deshalb vergleiche ich die Decks, aber ansonsten habe ich Decks, die wesentlich stärker sind als alle anderen und Decks, wo ich mir sicher bin, dass sie kein anderes Deck von mir schlagen können, weil einfach das Deck an sich mehr ein Gedankenexperiment war. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Mono-Blaues Deck gebaut mit Sir Eleonora, die halt so viel Power hat, wie du Karten auf der Hand hast und wenn sie ins Spiel kommt, ziehst du eine Karte. Das ist ein Voltron-Deck. Und in jede Karte in diesem Deck ist ein Permanent. Also es ist Mono-Blau, only Permanents. Was witzig von der Idee ist und halt auch komplett gegen das ist, was Mono-Blau ist, aber es ist halt nicht besonders stark. Selbst wenn du sie unblockbar machen kannst, ist es halt trotzdem alles sehr, sehr anfällig, weil der Mono-Blau der Removal zu großen Teilen halt auf Instants und Sorceries liegt. Und wenn du komplett ohne Counterspell spielst, ist Mono-Blau auf einmal ganz schön schlecht aufgestellt. Aber genau.
Zumal Counterspells an sich schon nicht unbedingt so super
Das ist
sind in
richtig. Aber
Commander.
das ist nochmal eine andere
Andererseits in einem anderen
Geschichte,
Format rum.
warum One-for-One-Removal in Commander eigentlich eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute dieses, gerade mit diesem
Oh ja.
Power-Creep und dieses, oh, mein Deck hat nicht funktioniert, die dazu bringt, ihr Deck neu aufzurüsten. Wir haben das in der letzten Folge, als wir uns den Nareas zu Gast hatten, haben wir da auch nochmal kurz drüber gesprochen, dass wir beide auch so eine Phase durchgemacht haben, wo wir mit Power Creep massiv zu tun hatten. Wenn ich das richtig erinnere, habt ihr euch dann als Gruppe geeinigt, dass ihr da wieder zurück wollt. Hast du das trotzdem danach nochmal erlebt, dass du halt auch wieder in so eine Power Creep Phase gefallen bist?
Tatsächlich nicht, weil ich wirklich da sehr, sehr reflektiert bin. Also das muss man sagen. Also hat dieses eine Erlebnis alleine schon, hat gereicht. Und generell versuche ich aber auch, mich da nicht von treiben zu lassen. Also wenn ich irgendwie auch mal gegen Leute spiele, also wir beide spielen ja in erster Linie online mit anderen Leuten. Das ist so, du hast es ja ähnliches wahrscheinlich dann erlebt, obwohl wir darüber noch nie gesprochen haben. Aber bei mir war es ja so, dass ich zum Beispiel durch Corona meine ganze Spielgruppe irgendwie so aufgelöst hat. Und ich dadurch jetzt eigentlich dann auch die Vaterschaft dazu, da haben alle keine Zeit mehr so viel und so weiter und so fort. Und dadurch spiele ich halt sehr viel online. Aber wenn ich jetzt merke, dass da irgendwie Leute, die unehrlich sind oder irgendwie ihre Decks, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sei jetzt mal dahingestellt, aber irgendwie schlechter darstellen oder sagen, okay, ich will jetzt nächste Mal, will ich jetzt wieder das und das machen und gib mir mal einen Tipp, wie ich es noch besser machen kann, dann sage ich, ja, hier hast du den Tipp, aber dann bin ich halt auch nicht mehr der richtige Spielpartner, weil ich halt nicht dieses schneller, höher, weiter und wie kann ich als nächstes mal gewinnen. Das ist tatsächlich die Intention, habe ich nicht. Also ich spiele wirklich Commander nicht, um zu gewinnen. Es kann sein, dass ich während des Spiels Blut lecke, ja, und dann auch sage, okay, jetzt versuche ich es doch, aber ich setze mich nie an den Tisch und sage, heute will ich dieses Commander-Game gewinnen, sondern ich setze mich meistens auch an den Tisch und sage, ich habe heute Bock, das Deck zu spielen. Und dann erkläre ich halt den Leuten, was macht das Deck? Und dann sagen sie,
Ich
ja,
habe immer
okay,
Bock
passt
zu
oder passt
gewinnen.
nicht. Fertig.
Also für mich ist es wirklich kein Stress, nicht zu gewinnen. Das ist dann halt, das passiert manchmal, das liegt manchmal nicht an der eigenen Kompetenz, aber ich habe eigentlich immer, wenn ich mich hinsetze, um Commander zu spielen, spiele ich, damit ich das Spiel am Ende gewinne. Ich lege mir die Steine vorher in den Weg, eher beim Deckbau. Ich habe ja auch mal eine Folge dazu gemacht, dass ich von diesem Sam Black mich habe inspirieren lassen, auf Mana Rocks zu verzichten. Und da bin ich immer noch dabei. Ich glaube, dass diese Folge habe ich Anfang des Jahres aufgenommen. Und das habe ich beibehalten, weil
Ja.
ich gemerkt habe, dass mehr Länder spielen, weniger Mana Rocks bedeutet. Man hat ein viel, viel konstanteres Spielerlebnis. Also man hat nicht dieses ab und zu geht das Deck komplett durch die Decke und ab und zu zieht man halt nicht die Länder, die man braucht und das Deck macht gar nichts mehr, sondern man hat halt, legt jede Runde ein Land, weil man genügend Länder im Deck hat, um halt auch genügend Länder nachzuziehen, selbst wenn der Card Draw jetzt nicht so präsent ist. Und man baut so langsam aber sicher die Spannungskurve auf. Das ist nicht so, dass man auf einmal merkt, oh, ich habe hier einen Nitro-Knopf, der Soul Ring oder Mana Crypt heißt, sondern es ist halt ein sehr konstantes Eskalieren. Das Spielgefühl gefällt mir ganz gut. Und das wäre auch so eine Art und Weise, wie ich sagen würde, dass ich meine Decks für Casual Pots durchaus optimiert habe. Dass ich da einfach diese Explosivität rausgenommen habe und dafür wesentlich mehr Konstanz einfach in die Decks gebaut habe. Alleine dadurch, dass ich diesen Switch da reingebracht habe. Hast du da auch solche Tricks? Und du spielst ja eigentlich eher in der Regel sehr wenig Länder, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, also ich spiele ja grundsätzlich,
Eieiei.
ich glaube, so zwischen 34 und 36 Länder nur. Aber dann auch da, ja, man muss ja sagen, doch, da mache ich dann doch Optimierung, weil ich natürlich dann möglichst viele Cantrips und Card-Draw-Effekte reinpacke, damit ich dann trotzdem auf die entsprechenden Karten komme. So, das ist schon so, dass ich da ein bisschen drauf achte. Ansonsten habe ich mir das auch mal, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile, also die grünen Decks, die klammer ich mal aus, weil ich da echt nie irgendwie Mana Box spiele, ergibt für mich keinen Sinn tatsächlich. Ich habe jetzt einige Leute schon gesehen, die es machen. Können sie machen. Für mich ergibt es halt keinen Sinn. Aber ansonsten, wenn ich die grünen Decks ausklammer, habe ich auch jetzt tatsächlich drei Decks mittlerweile, die auch komplett auf Mana Rocks verzichten. Also das habe ich auch gemacht. Ändert dein Deckbau natürlich. Du spielst, also zumindest für mich, habe ich festgestellt, entweder spiele ich halt so eine Strategie wie Reanimator. Da passt es halt perfekt rein, weil ich da eben so schon schnell genug bin und jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen bin, Mana Rocks zu spielen. Oder ich versuche dann kleinere Kreaturen zu spielen. Also, dass ich dann quasi eine, eigentlich eher schon eine fast eine Kurve spiele, wie ich es vom One vs. One kenne. Also, dass ich halt wirklich schon früh kleine Sachen reinpacke, dann natürlich immer größer werde. Aber schon die Option habe, wenn ich jetzt nicht Turn 1 und Turn 2 halt Mana Rock spielen muss, dann will ich Turn 1 und Turn 2 halt irgendwie was spielen, was ein bisschen Druck macht und im besten Fall aber auch später hinaus, also dann halt einfach auch irgendwie noch ein bisschen, weiß
Ja.
nicht, weil ich es opfern kann oder sowas, mir trotzdem noch irgendwie was bringt. So, also da hat sich es schon geändert. Und das ist dann auch eine Art von Optimierung, weil ich natürlich versuche, in dieser Grenze, die ich mir aufzeige, das Beste rauszuholen. Das mache ich auch mit meinen thematischen Decks, wie zum Beispiel bei meinem Aragorn-Deck, den vier Mana Aragorn, also vierfarbigen Aragorn, wo ich natürlich gesagt habe, okay, ich will nur Herr der Ringe-Karten spielen, aber von diesen Herr der Ringe-Karten will ich die besten Herr der Ringe-Karten spielen, die es in diesen Farbkombinationen gibt. Und natürlich versuche ich dann auch, die zu spielen, wo ich mehr als eine Farbe habe und so weiter und so fort. Das ist trotzdem ein Gefährtendeck. Also da ist jetzt kein Bösewicht da drin. Dennoch ist es halt so, dass ich das da schon gesagt habe, okay, dann will ich da schon das Optimum. Oder beim Zavra-Deck, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Elfendeck, wo ich Elfen opfere, aber dann suche ich mir natürlich die Elfen raus, die mir am Ende auch noch was bringen, wenn ich sie geopfert habe. Oder ne, also wenn zum Beispiel gibt es einen Tutoren für 2 Mana, wenn die Elfe stirbt, dann kann ich mir was raus. Nee, andersrum. Doch, wenn die stirbt, genau, dann kann ich mir was raussuchen, beziehungsweise haben die dann ETBs und so weiter. Das heißt, wenn ich sie aus dem Friedhof hole, bringen die mir auch wieder was zurück und so weiter und so fort. So versuche ich dann auch wieder im Rahmen dessen die Decks stark zu bauen, aber gleichzeitig werden sie nicht zu stark, weil ich halt diese thematische Begrenzung habe.
Das ist es ja letzten Endes auch. Also es geht ja nicht darum, dass man halt nur irgendwelche Karten zusammenhaut, sondern es geht ja schon darum, dass man ein funktionierendes Commander-Deck spielt. Denn wenn man zu sehr auf einem Thema rumreitet, dann hat man einfach ein Deck, was nicht funktioniert und dann spielt man halt auch nicht. Und dann macht das Deck halt keine Freude. Ich habe gemerkt bei mir noch, dass ich gerne Commander spiele, die ich nicht so oft sehe. Und die nicht optimal sind, also die zumindest auf dem ersten Blick nicht optimal wirken. So, und die machen mir halt viel, viel Freude. So eins der Decks, was mir viel Freude macht, ist halt The Raven Man. Das ist ein 2-Mana, 2-1 Rabenmann aus Dominaria United, der am Endstep triggert, wenn eine Spielerin eine Karte abgeworfen hat, kriegt man einen 1-1 Vogel. Fliegend, der nicht blocken kann. Hat noch eine aktivierte Fähigkeit, aber die ist völlig egal. Dieser Raven Man ist in der Lore, den Leute, die sich damit auskennen und zwar noch besser auskennen als ich, relativ wichtig, weil er Liliana relativ früh beeinflusst hat und eigentlich am Ende des Tages zu dem gemacht hat, was sie geworden ist. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er eine Karte bekommen soll. Und dann war das so eine Scheißkarte. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das halt wirklich ein fürchterlicher Effekt, das ist kein Payoff, den man haben möchte, bis ich mich halt mehr mit dieser Karte auseinandergesetzt habe und ich habe sie dann auch noch aus dem Booster gezogen und habe ich mir gedacht, okay, was kann man denn damit machen? Discard-Decks nerven halt richtig doll, also mich zumindest, weil es halt bedeutet, dass auch alle anderen am Tisch kein Magic mehr spielen und deshalb habe ich dann Cycling-Deck draus gebaut und weil ich halt also Cycling heißt halt, man wirft eine Karte ab und zieht eine Karte. Und triggert damit halt jedes Mal seinen Commander und kann im Idealfall in einem Turn-Cycle 4-1-1-Kreaturen machen. Die sind halt immer noch schlecht und können nicht blocken. Aber wenn man damit halt ein paar zusammengekriegt hat, dann kann man aber auch Randale machen. Wenn man da halt ein bisschen Pomp-Effekte reinspielt oder halt ein Code of Arms letzten Endes ist das halt auch ein Finisher, dann geht das schon ganz schön rund. Und so ist dieser sehr, sehr nicht ideale Commander einer meiner Lieblings-Commander geworden. Und das habe ich häufiger. Im Moment ist halt das Deck, was ich am witzigsten finde, Sergeant John Benton. Das ist ein Commander aus den Doctor Who Decks für ein weißes, ein grünes und ein generisches. Und der Trample und Haste und 2-4. Und immer wenn der Combat Damage macht, dann ziehen die Personen, der ich Damage gemacht habe, und ich jeweils so viele Karten. Fürchterlicher Voltron Commander. Also außer dass er Trample und Haste hat, weil es immer bedeutet, dass die andere Person auch Karten zieht und damit Antworten für Sergeant John Benton. Aber man zieht selbst halt auch einen Riesenhaufen Karten damit. Gibt es bessere Commander in diese Richtung? Auf jeden Fall. Aber ich habe noch keinen gefunden, der mir so viel Spaß macht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Vielleicht eine Sache, die wir jetzt, also ne, wir sind jetzt so ein bisschen schon in dieser Nische. Wie optimieren wir Karten, die sonst vielleicht ein zu niedriges Power-Level haben? Darüber wollten wir auch sprechen. Das haben wir jetzt auch so getan. Da können wir nachher nochmal, genau, vielleicht so allgemeine Tipps, sofern es das gibt. Ja, können wir nochmal machen. Eine Sache, die mich noch besonders interessieren würde und die du auch, glaube ich, in der Vorbereitung mit erwähnt hattest, welche Rolle eigentlich Content-CreatorInnen haben bei diesem ganzen Thema der Optimierung. Und da hattest du ganz spannend ein paar Sachen, also Also jetzt vielleicht für diejenigen, die sich auch intensiv mit dem Bereich Content Creator auseinandersetzen und die da auch ganz viel konsumieren, vielleicht nicht so spannend. Ich fand es aber sehr interessant, was du gesagt hast, welchen Einfluss aus deiner Sicht der ganzen Content-Bereich eigentlich auch hat bei dem Thema Optimierung. Da ging es, glaube ich, viel um Game Nights und sowas. Hattest du.
Ja, es geht um Game Nights, aber gab ja auch schon vorher viel Content um kompetitive Formate, die halt eins gegen eins sind, wo das Internet noch nicht so groß war und die Community noch nicht so groß war und es nicht diesen riesigen Hive-Mind gab, war es halt so, dass Leute gesagt haben, hier spiel die Karte statt der Karte, weil dadurch dein Deck besser wird. Und diese Tradition des, wir machen Decks stärker, damit sie halt mehr gewinnen und damit man mehr Spaß hat, weil Gewinnen ist ja Spaß, haben die Game Nights-Leute unter anderem auch aufgenommen. Also die haben halt angefangen zu propagieren, ach, niemand spielt mehr drei Mana-Mana-Rocks, weil zwei Mana-Mana-Rocks, es gibt so viele mittlerweile, dass es halt Quatsch ist, drei Mana-Mana-Rocks zu spielen. Es sei denn, sie sind halt Synergien, denn das ist jetzt Dark Wizards nochmal. Musste Wizards an den Schrauben drehen, damit die gesagt haben, ja, okay, diese Mana Rocks sind so stark, dass sich das dritte Mana, das man extra zahlt, auch lohnt. Aber letzten Endes wird und wurde der meiste Content halt auch über Optimierung gemacht. Aber halt Optimierung im Sinne von, wie wird die Kurve niedriger? Schaut euch an, auf welchem Punkt der Mana-Kurve ihr wie viele Karten spielt. Guckt erstmal, wo ist der Commander, was das sagt, wie viel Ramp ihr braucht, damit ihr eine Runde früher spielen könnt. Also da wurde ganz, ganz viel diese Saat letzten Endes gesät, die den Power Creep halt begünstigt. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, also wirklich überhaupt nicht. Und ich bin gespannt, wie deine Meinung dazu ist, aber der Großteil der Content Creatorin sagt halt nicht, wir optimieren für Spaß, weil das halt super schwer ist, sondern wir optimieren für Power. Precon-Upgrades gehören ein ganz großes Thema im Moment, weil es halt 1 Million Precons gibt. Und dadurch kommt halt Optimierung ins Format, die halt das Format schneller macht, die dafür sorgt, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen bestimmte Karten spielen, weil sie sonst einfach nicht mithalten können.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass diese Form der Optimierung oder dieses Propagieren von Optimierung, dass ich das sogar tatsächlich teilweise gefährlich halte für ein Format wie Commander, was von Anfang an ja nicht darauf ausgelegt war, zu sagen, hier, wir spielen die besten Karten und wir spielen die besten Moves und wir spielen die schnellsten Runden. Also das war ja am Anfang, war das ja wirklich so, da haben sich ein paar Judges hingesetzt und gesagt, okay, ich habe hier ganz viele Kartenhaufen, wir machen daraus mal Decks und dann spielen wir halt einfach mal so nebenbei diese lässigen Runden, wo wir quatschen können. So. Und das war ja dieses Format auch am Anfang. Natürlich, wer an so einen Tisch geht, ist ja, das liegt in der Natur der Sache eines Spiels. Es gibt den Reiz des Gewinns, das macht Spielen einfach aus, sich auch zu messen, sich einfach auch mal zu gucken, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten hier auf den Tisch bringen. So. Ich finde es aber gefährlich, wenn dann für das für bare Münze genommen wird, weil Personen eine gewisse Reichweite haben. Ich nehme jetzt Game Nights da mal raus, weil die halt wirklich auch sich über die Jahre, das ist nicht nur die Reichweite, die sie haben, sondern das ist einfach auch, die haben auch Ahnung von vielen Bereichen. Auf der anderen Seite natürlich auch, übertreiben sie auch mal. Also, ne, wenn dann immer hier. Ah, dieses 3-Mana-Artefakt, was allen Flash gibt. Ah,
Hast du
ich
dann
habe die Karte.
Vitalken Ori, meinst du?
Genau, wie der Obi. Genau. Die einfach erstmal ist 3-Mana, do nothing. So.
Ja.
Und dann wird die aber halt da so gehypt, ewig, bis dann irgendwie alle Leute denken, sie müssen diese Karten spielen, bis sie dann irgendwann merken, nee, warte mal, 3-Mana, do nothing ist tatsächlich gar nicht gut.
Ja, kostet sogar
So.
4 Mana.
4-Mana, stimmt. 3 Mana, weil das die, was die Länder, wo du Länder rausspielen kannst. Und die Karte ist gut. Genau, also 4 Mana bedeuten auch hier. Genau, danke. Und das ist halt irgendwie so ein Ding, was ich dann wieder für gefährlich halte. Also wenn dann auch dann einfach nur, weil irgendjemand eine Pet-Karte hat, die so propagiert wird, dass sie ja halt dann, ja, super, mega super gut ist. Auf der anderen Seite werden dadurch natürlich auch die Preise in die Höhe getrieben. Ja, also das ist dann so, dass dann so Sleeper auf einmal, die vielleicht in einem Game besonders gut waren, auf einmal die Leute denken, das ist der nächste Scheiß und dann geht der Preis halt einfach richtig hoch und am Ende kommt raus, warte mal, in dem Deck war die richtig gut und in der Situation war die richtig gut, aber ich kann die tatsächlich nicht überall reinbauen und die Karte ist doch nicht so die beste Karte. Und das sind so diese, ja, Optimierungen, die ich tatsächlich schwierig finde, oder diese Art von Optimierung und diesen Einfluss, den wir auch haben im Content-Bereich, wo denn Leute einfach das hören und sagen, okay, alleine schon, weil es Ove und Patrick sagen, muss es ja stimmen, ohne das zu hinterfragen. Und das würde ich immer, egal wer das ist, egal welcher von unseren Kolleginnen da irgendwas erzählt, an der Stelle der Appell, hinterfragt alles. Also hört euch vielleicht nochmal einen anderen Podcast an oder spielt mal einmal irgendwie vielleicht mit Proxys dann irgendwie, wenn es um Karten geht jetzt, ob die wirklich denn so gut für euch passt, vom Spielstil, von der Stärke zu euer Deck. Und hinterfragt solche Sachen auch. Denn nur weil irgendjemand sagt, das ist die nächste oder das nächste Level der Optimierung, muss es nicht automatisch wahr sein oder nicht für euch automatisch passen.
Das ist es dann halt, ne? Also es gibt jetzt, ist ja die einhellige Meinung, dass Doubling Season zum Beispiel eine Karte ist, die eigentlich gar nicht mehr so gut ist, die auf jeden Fall ihren Price Tag nicht wert ist und dass man die Decks auch gut spielen kann ohne Doubling Season. Aber die Leute, die damit schon mal gespielt haben, also 5 Mana, man verdoppelt alle Marken und alle Token, das ist halt eine Commander-Karte schlechthin, die macht halt super viel Spaß für die Person zu spielen. Weil sie halt super viel macht. Und Leute, die spielen halt gerne mit Doubling Season und jetzt zu hören, die ist halt eigentlich gar nicht so gut und es ist halt eine 5 Mana, ist viel zu teuer für den Effekt. Dafür spielen wir Commander. Wenn eine 5 Mana Karte auf einmal nicht mehr spielbar ist, weil sie halt einen Zug braucht, bevor man wirklich Randale damit machen kann, weiß ich auch nicht. Also das ist dann vielleicht auch zu weit im Power Creep, als dass ich mich da auch noch wohlfühle. Aber das ist ja vielleicht, also Doubling Season ist jetzt natürlich eine super teure Karte, aber es gibt ja auch andere Pet-Karten, die Leute glauben nicht mehr spielen zu können, weil Leute sagen, das sind Karten, die sind nicht mehr gut genug für Commander. Gibt ja, das sind ja so super tolle Clickbaity-Titel, wo man halt als Content-Creatorin sagen kann, diese 10 Karten waren früher Stables und sind jetzt einfach nicht mehr gut genug. Das heißt aber nicht, dass man die nicht mehr spielen kann. Also, das ist halt, gerade mit Pet-Karten, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, spielt doch, was ihr wollt. Das ist halt das
Ja, und wenn ihr
Schöne an
Bock habt,
Commander.
einen Loxodon-Hierarchen zu spielen, dann spielt ihr einen Loxodon-Hierarchen. Der ist für 4 Mana, wenn er ins Spiel kommt, macht er euch 4 Lebenspunkte. Und für 2 Mana und den Opfern könnt ihr alle eure Kreaturen generieren. Ja,
Okay, das ist ziemlich cool.
das ist, oder? Und die Karte spielt aber kaum noch einer. Und ich finde die Karte, also ist Celestia Farm. Und ich finde die irgendwie ziemlich geil. Und früher haben sie aber auch alle und jeder irgendwie Zorn Gottes oder sowas gespielt, aber wenn du dir die mal anguckst, sofern sie jetzt keine Removing Board Wipes sind, also die auch gleich deine Kreaturen und alles entfernen, es gibt richtig viele Board Wipes, die aktuell gespielt werden, die nicht mehr haben, die Kreaturen können nicht mehr regenerieren.
Ja, weil es Regenerieren einfach nicht mehr so ein aktuelles Thema ist. Dafür hat man
Richtig.
jetzt Feerwelt.
Ja, gut, okay. Aber da kannst du eh nichts machen, aber dann
Nee,
kann man
das
auch mal einen
stimmt.
Loxodon und einen Hierarchen spielen.
Ja,
So, wenn du eh mit
absolut.
ETBs und so arbeitest. Ich mag die Karte.
Absolut. Aber
Und
nochmal
kostet nichts.
zurückzukommen auf Sergeant John Benton. Der Grund, warum ich den so gut finde, ist halt, dass ich hier in diesem Deck diese ganzen richtig dummen Spells spielen kann, die man sonst auch nirgendwo spielt. Halt sowas wie Giant Growth. Ein grünes, eine Kreatur kriegt plus 3, plus 3. Das ist in dem Deck ein Ancestral Recall. Also für mich und für eine andere Person. Aber es ist halt ein Ein-Mana Zieh 3. Super gut. Super gute Karte. In keinem anderen Deck ist die gut. Vor allen Dingen nicht in Commander. Aber in dem
Ja.
Deck Chefskiss. Und deshalb feiere ich diesen Commander so, weil er halt diese ganzen. Von diesen ganzen Draft-Scharf, es gibt so viele von diesen Karten, die halt 2 Mana Combat-Tricks sind, die man normalerweise nicht spielen kann, weil die halt einfach zu wenig machen in Commander. Das liegt nicht daran, dass sie halt zu schlecht sind, sondern es ist halt, die sind für Draft-Design. Und in Commander hat man 40 Leben, bevor ich da mit Giant Growth durchgehauen habe, bei einer Person, ist das Spiel vorbei. Aber hier in
Ja.
dem Deck funktioniert es, weil man halt die Karten dadurch noch nachzieht. Und dann ist der Pumpen netter Effekt, aber halt auch der Card Draw.
Okay. Ja, ich überlege gerade, wir haben Fast Mana haben wir angesprochen. Wir haben, also, ne, also was heißt Optimierung, was können wir rausnehmen? Wir haben Staples haben wir angesprochen. So, wenn man dahingehend optimieren muss und dass man da auch nochmal überprüft, was bedeutet eigentlich Optimierung? Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich Spielspaßoptimierung für uns bedeutet, also auch wie differenziert man das auch machen muss. Also ja, was für mich spaßig ist, muss nicht für dich spaßig sein. Und wenn man das alles mal zusammenpackt, kommen wir leider wieder auf den Punkt Rule Zero Gespräch, weil das sind Punkte, die man tatsächlich auch in so einem Gespräch verpacken kann. Robe.
Absolut. Ja, Pre-Game und Rule Zero sind halt einfach. Ich stehe dem mittlerweile ein bisschen skeptisch gegenüber, denn es wird viel verlangt von diesem Gespräch. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, jetzt gerade vor allen Dingen für NeueinsteigerInnen, wird vorausgesetzt, du musst wissen, was dein Deck macht. Du musst wissen, wann das Deck, was für Sachen du genau in deinem Deck spielst. Es ist ein super tolles Gespräch, wenn man halt weiß, wie man das führt. Und ich gehe davon aus, dass du und ich da jetzt nicht so die Probleme mit haben. Aber gerade für neue Personen ist es halt, die in einem Pot sind, der halt vielleicht auch noch neu ist, dann ist es eine schwierige Sache, da auf einen Nenner zu kommen. Optimieren würde für mich heißen, dieses Gespräch auch noch ein bisschen nicht effizienter zu gestalten, aber weniger fehleranfällig vielleicht. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man das macht. Das ist jetzt,
Ich habe
macht
eine
jetzt,
Idee.
macht jetzt nochmal ein ganz anderes Fass auf, ehrlich gesagt. Aber nur schon mal so, als vielleicht hat da eine unserer Zuhörerinnen eine gute Idee, wie man dieses Gespräch streamlined, weil im Moment habe ich das Gefühl, um Commander spielen zu können, und das ist überhaupt nicht so, lasst euch davon jetzt nicht einschüchtern, aber es wird schnell das Gefühl vermittelt, man muss halt ungefähr 17 Essays lesen über Philosophie und soziale Kontakte und was sind eigentlich gebannte Karten und was sind eigentlich gebannte Karten in Anführungszeichen, alles was Mass Land Destruction ist und so weiter. Warum ist das überhaupt ein Problem? Um vernünftig sagen zu können, okay, das erwarte ich von diesem Spiel und wie seht ihr das eigentlich? Worauf habt ihr eigentlich Bock?
Genau, ich habe trotzdem eine Idee, wie man sowas optimieren könnte. Man könnte
Ja,
sich,
unbedingt, hau raus.
also ich versuche es immer auf ein paar wenige Punkte runterzubrechen. Und zwar Win Option, also wie gewinnt das Deck? Und das meine ich nicht, dass man genau sagen soll, okay, wenn ich das und das die Karte habe, dann mache ich das und das, sondern zu sagen, okay, das Deck gewinnt in erster Linie über Combat Damage. Ich habe keinerlei Kombos drinne oder ich habe zwar Infinite Kombos drinne, aber dafür brauche ich mindestens vier Teile. Punkt. So, da würde ich noch nicht mal sagen, ob es der Commander ist oder nicht, sondern ich würde einfach sagen, ich brauche dafür mindestens vier Teile. Oder drei oder was auch immer. Dann der nächste Punkt: Spiele ich Tutoren? Ja, nein. Wenn ja, ungefähr wie viele? So, dann das würde ich halt noch reinbringen. Und dann würde ich halt noch sagen, wie rampe ich? Also habe ich Fast Mana in Form von Mana Crypt etc. pp. Oder spiele ich halt ganz normal. Ein Cultivate und habe halt einen Ilanova-Elfen drin und so weiter. Also, dass ich da einfach mal, ne, dass man sagen kann, okay, wie schnell kann mein Deck eigentlich sein? Und der letzte Punkt, der wäre halt immer nur, dass man noch generell mal sagt, von den Synergien in Anführungsstrichen einfach sagt, hier, ich habe ein, also ich spiele mein Commander XY und das ist ein Tipple-Deck mit Elfen und da versuche ich mit diesen Elfen zu gewinnen. So. Das wären so wesentliche Punkte und ich glaube, dann hat man schon so grundlegende Informationen und dann kann man sagen, okay, irgendwie passt das bei mir nicht, weil ich spiele ein Spellslinger-Deck, was Turn 3 eine Infinite-Combo-Storm-mäßig raushaut. So, und dann kann man sich ein anderes Deck suchen.
Ja, das stimmt. Also für solche Sachen, für die Annäherung und die genaue Annäherung braucht man ja auch immer nicht. Aber letzten Endes ist das ja auch nur in Anführungszeichen Teil von dem Spiel. Ich habe mal mit Jasmin auf damals Twitter hieß sie The Worst RPG. Oh ne, das müssen wir unbedingt. Wir schreiben das in die Show Notes. Das möchte ich nämlich. Denn mit ihr habe ich gespielt und sie war die erste Person, die gefragt hat, was möchtet ihr, also auf was für ein Erlebnis können wir uns hier einstellen? Geht es hier darum, dass wir möglichst gewinnen? Also das ist halt möglichst schnell. Oder wollen wir halt Decks spielen, die halt eine Geschichte erzählen oder die halt, dass der Aspekt im Vordergrund steht. Und das wäre halt auch Teil dieses Gesprächs und das ist bei dir nicht mit abgebildet. Und das ist, glaube ich, ganz häufig nicht mit abgebildet, dass diese Frage halt auch mitgestellt wird, weil viele Leute da auch nicht so richtig unbedingt dran denken, dass das auch
Okay.
ein großer Aspekt ist von, wie ist das Erlebnis eigentlich letzten Endes, was wir hier generieren möchten.
Okay, jetzt habe ich versucht natürlich das nach möglichst objektiven Ding zu operationalisieren. Wenn ich
Ja.
jetzt wieder frage, auf was können wir uns einigen, wollen wir hier alle gewinnen? Ja, natürlich, irgendwie will ich schon gewinnen. Oder wollen wir eine Geschichte erzählen? Ja, also ich erzähle halt die Geschichte, wie mein Ritter euch platt macht. So, ich habe das
Ja,
wirklich,
genau.
ja, ich habe jetzt runtergebrochen und
Ja, klar.
die Idee dahinter verstehe ich, finde ich auch in Ordnung. Ich glaube halt, dass man versuchen sollte, der Subjektivität so wenig Raum wie möglich zu geben. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr da
Ja.
draußen und könnt eine ganz andere Meinung haben. Vielleicht noch da ganz kurz, auch wenn ich mittlerweile, es gibt ja bestimmte Server, wo wir auch aktiv sind, die mit verschiedenen Power-Level-Skalen arbeiten, die funktionieren manchmal besser, manchmal schlechter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn euch besser geht, sagt gerne, okay, mein Deck ist eine 7, aber für mich ist das mittlerweile kein Punkt mehr in einer Pre-Game-Diskussion. Also ich würde halt nur vorher, bevor ich überhaupt an den Tisch gehe, würde ich fragen, okay, sucht jemand, ich suche für Mid-Power. Aha, okay, gut, jetzt sind wir Mid-Power und dann würde ich halt diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, einmal abklären und dann ist egal, weil ob du denn 7 oder 20 oder keine Ahnung, was ist denn, auch da habe ich schon wilde Geschichten erlebt, von wegen, ja, eigentlich sonst immer klappt das nie, dass ich diese drei Karten jetzt auf der Hand habe und dann zufälligerweise Turn 5 gewinne, das ist überall überraschend, bis zu, ach, das ist eine 8. Ja, das habe ich ja ganz anders eingeschätzt. Ja,
Ja.
also da mu muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, das ist Erfahrung hilft auf jeden Fall. Und Erfahrung lehrt halt auch, dass man da nicht genau auf einen Nenner kommen muss, damit man lustige Spiele hat. Letzten Endes geht es halt darum, dass die Menschen, mit denen man spielt, lustige Menschen sind. Und dann ist eigentlich auch schon fast egal, wie man vernünftig spielt, also wie man miteinander spielt, solange die Chemie am Tisch funktioniert. Und das ist ja zum Glück auf den Servern, auf denen ich spiele, und ich gehe davon aus, dass wo du spielst, einfach gegeben, dass die Chemie mit sehr vielen Leuten funktioniert, weil sich da einfach Gruppen zusammengetan haben, die ein ähnliches Spielerlebnis wollen. Vielleicht ergibt sich da oder erübrigt sich deshalb der Punkt auch einfach
Ja.
in der Diskussion. Naja, aber jetzt
So.
zusammenfassend nochmal sagen: Wichtig, sprecht immer drüber und versucht da halt auch entweder sehr objektiv oder sehr subjektiv zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht aber auch, weil ich jetzt gerade auf meinem Blog, den ich jetzt shameless plugge, gerade einen Artikel dazu geschrieben habe, die eigenen Erwartungen einmal abzustecken, was man von einem Commander-Deck erwartet. Und wenn man von einem Commander-Spiel erwartet und wenn man seine eigenen Erwartungen kennt, also was möchte ich eigentlich, wie stelle ich mir das ideale Spiel vor, ist es auch einfacher, sein Deck in diese Richtung zu bauen. Wenn man sagt, ich stelle mir ein lustiges Spiel vor, was so, ja, vielleicht 10 Züge geht, dann wird man keine Crypt spielen. Also keine Mana Crypt und kein Mana Vault und kein. Dann verringert sich das ja automatisch, diese Anzahl an Zügen oder die Zeit, die man
Definitiv.
da spielen möchte. Also die eigenen Erwartungen einmal abstecken und dann kann ich den Tipp geben, versucht Explosivität rauszunehmen. Also halt Rituale, sowas wie Jeweled Lotus oder ein Dark Ritual, wo man einfach schnell Fast Mana kriegt, rauszunehmen, wenn ihr euch auf dem Low Power Ding und dafür dann mehr Länder spielen. Das wird Patrick vielleicht anders sagen, aber das ist mein Tipp an euch. Spielt mehr Länder, nehmt die Fast Mana Rocks raus. Es macht einfach ein. Man kann mehr Sachen machen, wenn man mehr Länder hat. Selbst nach Board Wipes kann man dann mehr Sachen machen, wenn man mehr Länder hat. Und es gibt so viele tolle Länder, die mittlerweile Kreaturen sind oder Spells. Spielt mehr Länder.
Ja, spielt mehr Länder, wenn ihr nicht Patrick oder Flo heißt. Also Grüße da an Flo. Nee, ja, tatsächlich, ja. Man muss sagen, dieses 34, 36 Länder-Gedöns, das ist einfach mein eigenes Ding. Ne? Also ich würde auch niemandem empfehlen, das so, tatsächlich so zu machen. Per se nicht, weil das halt, ich mache das auch, grenze mich da auch dann wieder ein, weil ich dann sage, okay, dafür spiele ich, wie gesagt, mehr Cantrips oder passe halt irgendwie bestimmte Karten daran an. Damit schränke ich mich ein, aber ich will halt einfach nicht im Nachgang irgendwie zu viele Länder auf der Hand haben. Das ist aber eigentlich
Ja.
so ein eigenes subjektives Ding. Rein objektiv muss ich auch sagen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, spielt nur 34 Länder in Commander Deck.
Man
So,
kann auch
Punkt.
Cycling-Länder spielen. Die sind gleichzeitig Cantrips.
Genau, kann man sehr gerne und sehr gut machen. Bei mir ist ja sogar noch extremer. Ich spiele ja, und das nicht, weil ich glaube, dass sie das Spiel verbessern, sondern einfach nur, weil ich sie habe, Fetch-Länder teilweise. Das heißt, virtuell gesehen, zumindest später im Spiel, habe ich dann auch noch mal weniger Länder. Also man muss es nicht auf die Spitze treiben. Aber jetzt versuche ich irgendwie den Zug zum Ende dieser Folge und zur Optimierung zu kriegen. Also wir haben einmal heute festgestellt, es gibt verschiedene Arten der Optimierung. Ja, also wir können einmal sagen, okay, wir wollen rein auf den Power-Level-Bereich optimieren, wir wollen rein auf die Deckstärke gucken, wie kann ich optimieren. Dann gibt es das thematische Optimieren, sage ich mal, wo wir sagen können, okay, wenn ich hinsichtlich einer Geschichte, eines bestimmten Spielerlebnisses mein Deck so anpasse, ist es auch eine Form der Optimierung, was aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass ich das Deck damit besser mache. Kann passieren durch bestimmte Synergien, muss aber nicht. In erster Linie ist nur damit gesichert, dass ich halt das Thema des Decks so optimal wie möglich erfülle. Und dann ist noch die Frage, wie optimiere ich meine Erwartungen? Wie optimiere ich die Gespräche vor und nach dem Spiel? Und das haben wir versucht, oder ich habe es versucht zu operationalisieren. Ove hat gesagt, na, so einfach ist es nicht. Aber vielleicht gibt es da jemanden draußen, der das kann. Und ja, das ist
Dann
also quasi.
schreibt uns da unbedingt. Also das würde mich super interessieren, was da so eure Erfahrungen sind, weil das halt, ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut, aber ich würde unglaublich gerne einfach so einen Guide machen für AnfängerInnen, um dieses Gespräch, um die vier Bets, die daraus resultieren, die nächsten 2 Stunden halt möglichst angenehm für alle zu gestalten. Also das wäre, wenn jemand da die super Lösung hat, dann bitte unbedingt raushauen.
Da sehr gerne. So, und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie vielleicht auch von euch dann noch was mitnehmen können. Und weil auch wir sind nicht die weisen Männer, die hier an den Mikros sitzen, sondern wir sind einfach nur zwei Typen, die unter Schlafmangel leidend heute halt über Optimierung gesprochen haben. Und umso mehr freuen wir uns halt, wenn ihr uns da ein bisschen was schickt. Das könnt ihr einmal machen bei EDH Love, also bei Ove quasi auf Twitter. Der ist dann noch ganz aktiv, beziehungsweise heißt er ja jetzt X, oder? Heißt es immer noch Twitter? Es ist egal.
Man findet es unter Twitter, es heißt wohl Lex, ich weiß es auch nicht. Das weiß, glaube ich,
Okay.
niemand.
Jedenfalls, da findet ihr Ove. Ich werde euch auch in die Shownotes da den Link reinpacken. Mich findet ihr auf Instagram. Dann, also auch Shinies Command. Und ansonsten natürlich wie immer bei den Jungs von Herumkommandiert im Bereich Herumphilosophiert. Das ist Ove auch noch der wesentlich aktivere von uns. Ich weiß nicht, wie er es macht. Aber er ist da auch halt wirklich gerade sehr involviert. Und ihr könnt es auch gerne, das geht seit neuestem bei Spotify und ich gucke das auch immer mal wieder nach. Könnt ihr auch da gerne was reinschreiben und uns irgendwelche guten Hinweise geben oder auch einfach Feedback zur Folge. So, ich würde nachher noch was kurz noch was sagen zum Ende, zum Ganzende quasi. Uwe, was möchtest du noch dringend loswerden?
Nichts außer, dass mir das wieder sehr viel Freude gemacht hat. Vielen Dank, dass ihr bis dahin dabei geblieben seid und vielleicht auch den etwas unkohärenten Teilen zwischendurch euch nicht davon habt abschrecken lassen und weiter mit noch dabei sind. Schaut gerne auch auf meinem Blog vorbei, idhlove.de. Und ansonsten war es das jetzt von mir und ich wünsche euch noch einen guten Tag, Nacht, wann immer ihr das hört.
Ja, also auch von mir nochmal vielen Dank nicht nur an die Leute, die hier das hören, sondern auch natürlich an Ove, der mit mir immer wieder Folgen bestreitet. Ich will es schon mal vorausschicken, weil wir hatten gesagt, okay, wir hatten eine Sommerpause, dann haben wir gesagt, wir sind wieder zurück und dann hat es wieder einen Monat gedauert, bis wir die nächste Folge rausbringen. Ich will es schon mal voranschicken, dass das wohl unser Thema sein wird, die nächste Zeit, vielleicht sogar das nächste Jahr. Das liegt ein bisschen daran, wir sind Väter, der eine noch frischer als ich. Und vor allen Dingen wird es bei mir auch so sein, dass ich privat einige Projekte habe, unter anderem Hausbau etc. pp. Das heißt, wir werden immer wieder Folgen bringen. Also ja, also nicht das Folgen einstellen, ja, also jetzt nicht quasi den Follow zurückziehen, so, also wir werden immer mal wieder was machen, aber es kann sein, dass es sich halt wirklich auch mal so 2 Monate dauert, bis dann da wieder das Neueste an den Start kommt. Ich hatte zwischenzeitlich auch so eine leichte Ermüdung, was Magic betrifft, bin da auch gerade so ein bisschen dabei, so einen eigenen Lokana-Server mit anderen Leuten zu gestalten und versuche mich da gerade ein bisschen so auszuprobieren. Bleibe aber natürlich Commander treu. So, bis dahin. Ich wünsche euch trotz der teilweisen Gedächtnisausfälle unsererseits, hoffe ich, habt ihr viel Spaß gehabt mit dieser Folge und wir wünschen euch alles Gute und freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann auch beim nächsten Mal wieder hört, wenn es heißt Chinese Command. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Bis dann.